Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Tino Jan.
Hallo zusammen, 23. März 2018, das Update am Freitag. Es gibt mehr Geld für 20 Millionen Rentner. In Deutschland ab Juli rund 3%. Und wir müssen dafür zahlen. Ist das denn noch fair?
Der Generationenvertrag bei der Rente ist einigermaßen fair. Immer noch, ja.
Sagt der Generationenforscher Wolfgang Gründinger. Wir fragen nach bei den jungen Organisationen der Parteien im Bundestag. Wie sehen die das? Außerdem hat Donald Trump in wenigen Tagen und Wochen mit Ausnahme seines Verteidigungsministers James Mattis alle Politiker der alten Schule vor die Tür des Weißen Hauses gesetzt und durch Hardliner und Nationalisten ersetzt.
Ich denke, das steht wirklich für ein Ende der Diplomatie oder zumindest für das Ende des diplomatischen Amerika.
Und es gibt in der Tat Leute, die sagen, Tennisbälle, die gelben, filzigen Dinger, die sind grün. Wie kann das denn sein?
Das ist zum Beispiel begründet dadurch, dass der Mensch das individuelle Farbsehen erst im Laufe seiner Entwicklungsgeschichte als frühkindlichen Alter erlernt.
Das und alles, was sonst heute noch so wichtig war, hört ihr jetzt im Update. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das geht um die Rente. Und es gibt erstmal mehr Geld, das ist ja die gute Nachricht. Die 20 Millionen Rentner in Deutschland, die bekommen im Westen 3,2% und im Osten 3,4% mehr Rente ab Juli. Das hat Hubertus Heil, der Bundesminister für Arbeit und Soziales, nochmal im Bundestag untermauert diese Woche. Und er hat auch gesagt, das Rentenniveau soll in Deutschland stabil bleiben. Wir gönnen es jedem Rentner, das sei jetzt an dieser Stelle mal klargestellt. Gerade denjenigen, die am Existenzminimum leben, aber es bekommen alle diese Erhöhung, also auch die, die ohnehin schon eine dicke Rente haben. Und da die Rente ja an den Lohn gekoppelt ist, zahlen wir dafür. Ist das denn eigentlich noch gerecht? Sollen wir uneingeschränkt gönnen? Wir haben uns durch die jungen Organisationen der Parteien im Bundestag telefoniert. Linkspartei, AfD und Grüne haben auch geantwortet. Die anderen haben uns kein Feedback gegeben und mit einem SPD-Mitglied sprechen wir gleich noch. Aber jetzt erstmal für euch der Rentenzusammenschnitt.
Die etwa 20 Millionen Rentner in Deutschland bekommen vom Sommer an mehr Geld. Das teilte der neue Bundessozialminister Heil heute mit.
Und eins werden Sie mit mir nicht erleben, dass wir zulassen, dass in diesem Land Generationen gegeneinander ausgespielt werden. Die Rentnerinnen und Rentner von heute und diejenigen, die rentennah sind, das sind keine Empfänger von Mildtätigkeiten des Staates. Das sind Menschen, Männer und Frauen, die haben hart gearbeitet. Und die Rente ist ein soziales Recht, was Menschen sich erworben haben. Und dabei muss es auch bleiben, meine Damen und Herren.
Damian Lohr, junge Alternative.
Rentner gegenseitig auszuspielen, halte ich für den falschen Weg, weil von unseren 20 Millionen Rentnern insgesamt sind es etwa 0,4%, die diese Rente von 2000 Euro bekommen oder mehr. Das ist im Endeffekt alles eine Sache der Prioritätensetzung in der Politik. Wir verschwenden sehr, sehr viele Milliarden Euro. Wir haben im Jahr 30 Milliarden Euro, um Geld für die Europäische Union zu spendieren. Wir bezahlen im Jahr 50 Milliarden Euro für die Flüchtlingspolitik ungefähr. Und das ist alles Geld, das bei einer Rentenreform sicher auch besser untergebracht wäre.
Ricarda Lang, Grüne Jugend.
Ich glaube nicht, dass es was bringt, in der Rentenpolitik oder auch generell in der Sozialpolitik Generationen gegeneinander auszuspielen. Weil ich glaube, wenn man jetzt irgendwie die Rentenspielerei geht eher runter, wenn man schaut, können jetzt schon viele Menschen nicht mehr von ihrer Rente reden. Das irgendwie weiter auf diesem Niveau zu halten oder zu senken, ich glaube nicht, dass mir das auch in der Zukunft irgendwann mal hilft, weil ich dann ja auch irgendwann mal auf diese Rente angewiesen bin. Ich glaube, vielmehr muss man sich überlegen, wie man das jetzige Rentensystem zukunftsfest machen kann. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall auch viel zu tun, wo die Große Koalition bisher noch eigentlich viel zu wenig angeht. Bei der Frage zum Beispiel steuerfinanzierte Rente, bei der Frage von schlechter Gerechtigkeit in der Rente. Das wären eigentlich Fragen, die mich interessieren würden.
Paul Gruber, Linksjugend.
Eine Debatte aufzuwerfen, wer hat es wirklich verdient, zwischen Mittelschicht und eher, sage ich mal, Unterschicht. Also dieses gegenseitige Ausspielen, das finden wir total daneben. Ich glaube, das sind nicht die Probleme, wo es hapert. Ich glaube, die Aufstellen, wo man eher mal ran müsste, wären die hohen Vermögenden, die auch noch im Alter halt sind. Da muss man schon sagen, lieber da mit richtigen Maßnahmen rangehen, wie Vermögenssteuer, quasi das Reichtum anders zu verteilen.
Also, erstmal keine harte Kritik an dieser Rentenerhöhung und an diesem Rentensystem in Deutschland. Eigentlich eine schöne Sache, unsere Löhne steigen in Deutschland und weil die gesetzliche Rente an die Nettolöhne geknüpft ist, steigen auch die Renten in diesem Jahr im Juli um rund 3%. Es gibt viele Rentner in Altersarmut, ja, es gibt aber auch die, die genügend Geld haben und die profitieren natürlich auch von dieser Erhöhung. Wir haben gerade gehört, die Vertreter der Jungparteien im Bundestag, die kritisieren diese Erhöhung grundsätzlich nicht. Sie finden Rentner gegeneinander auszuspielen, das geht gar nicht. Ich habe heute mit Wolfgang Gründinger gesprochen. Er ist Generationenforscher und Sprecher der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Ich wollte von ihm wissen, ob er die Erhöhung in der Rente als fair empfindet.
Das ist absolut fair. Das ist auch keine Entscheidung, die jetzt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von sich aus treffen würde, sondern diese Erhöhung folgt ganz einfach der ganz normalen Rentenformel und die sagt, wenn die Löhne steigen, dann steigen auch die Renten. Und dann gibt es auch noch diesen sogenannten Nachhaltigkeitsfaktor. Und der sagt seit 2004, dass wenn die Arbeitsmarkt- und Demografielage besonders gut ist, steigen die Renten noch ein bisschen besser. Wenn die aber schlechter werden, Demografie und Arbeitsmarkt, dann steigen die Renten ein bisschen weniger. Und genau das ist völlig generationengerecht und völlig fair. Und deswegen auch überhaupt nichts gegen diese Rentenerhöhung einzuwenden.
Okay, du sagst, da müsste man nicht nochmal differenzieren, weil derjenige, der in der Altersarmut ist, der braucht das Geld natürlich viel stärker als derjenige, der sowieso genug Geld hat.
Das stimmt. 3% von wenig ist weniger als 3% von viel Rente. Absolut richtig, aber da muss man genauer hingucken und wirklich spezifischere Maßnahmen treffen. Zum Beispiel über diese neue Grundrente, die kommen soll, sodass auch Menschen, die lange eingezahlt haben, aber trotzdem nicht viel rausbekommen, da noch eine vernünftige Absicherung haben.
Jetzt ist es aber so, dass unsere Generation sich von befristeten Verträgen zu befristeten Verträgen schlägt und vielleicht die ein oder andere schlechte Arbeitsbedingung auch hat. Empfindest du denn eigentlich den Generationenvertrag, so wie er heute noch ist, auch als fair?
Naja, der Generationenvertrag bei der Rente ist einigermaßen fair immer noch, ja. Und der hält auch den demografischen Wandel erstaunlich gut stand. Wenn wir jetzt natürlich uns die Arbeitsmarktlage anschauen, da dauert diese Einfädelungsphase. Also wie lange brauchen junge Menschen, um einen anständig bezahlten, am besten unbefristeten Job zu bekommen? Die dauert länger. Und deswegen sind auch so Dinge wie die Abschaffung der sachgrundlosen Befristung oder die Erhöhung der Mindestlöhne, von der ja die Hälfte der jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sofort profitieren würde, weil eben da die Hälfte im Niedriglohnbereich arbeitet. Das wären so sozialpolitische Maßnahmen, die allen gut tun würden, vor allem aber auch den jungen Menschen.
Aber krankt das System nicht daran, dass wir, sagen wir mal, die jüngere Generation sowieso in eine private Altersvorsorge einzahlen müssen? Bei uns reicht ja das Gesetzliche bei weitem nicht mehr aus. Aber bei der Generation, die jetzt dran ist, und ein Sechstel der Bevölkerung sind ja über 60, bei denen reicht die gesetzliche Rente ja aus.
Bei denen reicht sie in der Regel aus. Und es ist richtig, dass von den Jungen heute erwartet wird, dass sie, das sind dann 4% des Bruttolohns, den sie zahlen sollen in eine private Altersvorsorge. Das stimmt. Das war damals dieser sogenannte Riester-Faktor, der eingeführt worden ist, der etwas unglücklich konstruiert war, finde ich. Aber leider kann man jetzt nicht diesen Schritt einfach wieder zurückgehen und das Rad der Zeit zurückdrehen, weil ja schon viele Riester-Verträge geschlossen worden sind. Und was soll man mit denen denn machen? Die kann man ja nicht einfach wieder zurückabwickeln. Deswegen wird uns das wohl erhalten bleiben. Aber wie gesagt, das Rentensystem an sich ist trotz des demografischen Wandels erstaunlich stabil und das Umlageverfahren ist weit besser als sein Ruf.
Jetzt hast du gerade den Blüm gemacht, ne? Muss man ja ehrlich sagen.
Ja, aber das ist, also da lacht man ja oft gerade als junger Mensch drüber, wenn jemand sagt, die Rente ist sicher und denkt mir, diese Plakate, die Norbert Blüm damals als Arbeitsminister an Litfaßsäulen geklebt hat. Aber so doof es klingt, die Rente ist erstaunlich sicher. Ja? Das trägt sich heute, das trägt sich auch für die meisten in Zukunft. Wie gesagt, nur eben für diejenigen, die wirklich lange zu Niedriglöhnen gearbeitet haben, für die nicht. Für die Mittelschicht ist die Rente erstaunlich stabil und das ist die gute Botschaft erstmal.
Sagt Wolfgang Gründinger, 33 Jahre alt, er ist Generationenforscher und Sprecher der Stiftung für die Rechte zukünftiger Generationen. Ich habe mit ihm über die Rentenerhöhung und über dieses System gesprochen, ob es fair ist oder nicht. Was denkt ihr darüber? Ist es fair, dass jüngere Generationen uneingeschränkt unterstützen und gleichzeitig sich selbst privat noch vorsorgen müssen? Schreibt uns mail@deutschlandfunknova.de.
Deutschlandfunk Nova Update.
Und an dieser Stelle müssen wir mal kurz über Tiere sprechen und zwar über Falken. Als Falken werden nämlich die Hardliner in der US-Politik bezeichnet. Sie stehen für eine aggressive Außenpolitik und eine Tendenz zur militärischen Lösung. Ihnen gegenüber, da stehen die Tauben. Das sind Politiker, die für diplomatische Lösungen eher stehen. Und Donald Trump, der sorgt gerade dafür, dass in seinem Kabinett mehr Falken als Tauben rumflattern. Gestern erst hat er einen Sicherheitsberater McMaster ausgetauscht. Für ihn kommt John Bolton und der ist einer der härtesten Falken dort. Sprechen wir drüber mit unserem Korrespondenten in Washington, mit Thilo Kössler, der sagt, das war's jetzt, das ist das Ende der Diplomatie. Grüß dich, Thilo.
Grüß dich, Thilo. Zurück.
Nach Steve Bannons Abgang im August letzten Jahr, da sah es ja so aus, als wäre der härteste Hardliner weg. Wieso jetzt dieser Kurswechsel?
Ja, es sieht wirklich nach einem Massenabsturz der Tauben aus. Anders kann man das gar nicht sagen. Ich habe dafür eine Erklärung, dass die Krisen um Donald Trump ganz deutlich zunehmen und sich zuspitzen. Da ist zuallererst die Krise der Russland-Affäre. Es kommen immer neue Einzelheiten ans Tageslicht. Donald Trump gerät immer mehr in die Defensive. Er steht mit dem Rücken zusammen zur Wand. Es wird enger für ihn. So eng, dass er sich überlegt, auch noch Robert Mueller zu entlassen, den Sonderermittler, was vermutlich eine ausgesprochene Verfassungskrise auslösen würde. Wir wissen, immer wenn es eng wird, wird der Präsident tätig und flüchtet sich in den Aktionismus. Wir haben die Krise um die Strafzölle in den letzten Tagen gehabt. Die Nordkorea-Krise schwelt weiter. Die Iran-Krise schwelt ebenfalls weiter. Wir werden im Mai wieder davon hören, wenn er das Iran-Abkommen verlängern will oder eben nicht verlängern will. Mhm. Und in dieser Lage fordert Donald Trump von seinem Umfeld absolute Loyalität. Und da scheint McMaster in den vergangenen Tagen einen Fehler gemacht zu haben. Er hat dem Präsidenten vor dessen Telefonat mit Wladimir Putin einen handgeschriebenen Zettel auf den Schreibtisch gelegt und auf dem stand Don't congratulate. Nicht gratulieren zum Wahlsieg. Was hat Donald Trump gemacht? Er hat Putin gratuliert. Und was machte McMaster? Er ließ durchstechen, dass er den Präsidenten vorher gewarnt hat und das war wohl jetzt die Quittung.
Das ist natürlich ein kleiner Move gewesen, aber die Auswirkungen sind ziemlich groß. Welchen Einfluss haben denn eigentlich diese Hardliner, diese Falken auf Trump? Würdest du sagen, Trump ist immer noch der mächtigste Falke da?
Ja, Trump ist der Oberfalke und die Welt um ihn herum ist voller Falken und Donald Trump hat eine ganz besondere Vorliebe für diese Falken. Allerdings ist dieser John Bolton, Thilo, schon eine ganz spezielle Spezies. Er wollte als UNO-Botschafter der Vereinigten Staaten mal die obersten 14 Stockwerke des Hochhauses der Vereinten Nationen abreißen lassen, weil er sagte, die sind genauso überflüssig wie die ganze Institution. Er ist gewissermaßen der Mann fürs Grobe. Er hat in der Tat einen unsäglichen Ruf. Er hat nicht nur eine miserable Kinderstube, sondern er hat auch immer radikalst Lösungen parat. In der Tat hat Donald Trump mit ihm, glaube ich, jetzt endgültig einen Paradigmenwechsel vollzogen. John Bolton steht gemeinsam mit Mike Pompeo, dem neuen Außenminister, und Gina Haspel, der neuen CIA-Chefin, die sich als Foltermarkt einen Namen gemacht hat im Irakkrieg. Diese drei Namen alleine stehen für eine, glaube ich, geradezu dramatische Militarisierung und Radikalisierung der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik.
Dann ist die große Frage, wann die letzte Taube auch noch gehen muss, nämlich James Mattis.
Ja, das ist in der Tat so. James Mattis ist es jetzt ziemlich einsam geworden. Man hat ja gesagt, diese drei sind gewissermaßen das Triumvirat, also Rex Tillerson,
McMaster.
McMaster, dankeschön. Mhm. Das ist das Triumvirat gewesen. Und Mattis, der Verteidigungsminister, das Triumvirat der Vernunft gewesen. Das sind diejenigen, die immer noch einen mäßigenden Einfluss auf den Präsidenten ausüben konnten. Da hat übrigens auch ganz Europa immer wieder darauf verwiesen, hat gesagt, das sind die drei Vernünftigen, auf die können wir uns verlassen. Es kam anders aus. James Mattis steht jetzt ziemlich alleine da und die anderen, die Hardliner, die Scharfmacher, die haben jetzt völlig freien Zugang zu Donald Trump und man weiß von Donald Trump, dass immer derjenige Recht hat, der als letzter sein Büro verlässt.
Und man kann ihn dann auch nicht mehr stoppen. Jetzt hast du gerade gesagt, diese Falken, die kommen eigentlich immer dann in diese Politik, wenn es irgendwie brenzlig wird, wenn sich so ein bisschen zuspitzt. Aber jetzt gibt's ja de facto dann niemand mehr, der dagegen arbeitet. Heißt es für die Politik auch, sie wird noch aggressiver?
Ich befürchte das, Thilo. Ich befürchte das. Ich glaube, dass dieses Trio Trump, Pompeo und Bolton für eine Radikalisierung der amerikanischen Politik steht unter dem Vorzeichen von America First. America First heißt, zuerst kommen wir. Das heißt, es wird keine Politik auf Augenhöhe mehr zu machen sein. Diese drei werden das Recht des Stärkeren umsetzen. und sie werden von ihren Partnern anständiges Wohlverhalten fordern. Und ich denke, das steht wirklich für ein Ende der Diplomatie oder zumindest für das Ende des diplomatischen Amerika. Und der Rest der Welt muss sich Gedanken machen, wie man mit diesem Donald Trump und mit diesen USA umgehen will. Das muss sich China überlegen, das muss sich Russland überlegen, aber das müssen sich auch die Europäer überlegen. Mhm.
In wenigen Tagen und Wochen hat Donald Trump mit Ausnahme von James Mattis alle Repräsentanten der alten Schule vor die Türe gesetzt und durch Hardliner und Nationalisten und Unrealisten, wenn man es an dieser Stelle auch irgendwie so nennen will, ersetzt. Thilo Kössler war das, unser Korrespondent in Washington über Falken und Tauben in der US-Politik.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wenn 30.000 Menschen abstimmen und wenn das US-Magazin The Atlantic berichtet, wenn die Süddeutsche Zeitung diese Story auch noch bringt, dann muss es wohl ein großes Thema gewesen sein in den vergangenen Tagen. Nee, Facebook ist jetzt mal außen vor, sondern es geht um die Farbe von Tennisbällen. Sind die jetzt gelb oder sind die jetzt grün? Darüber machen sich ziemlich viele Gedanken gerade im Netz und das alles ist gar nicht so einfach. Pascal Fischer aus unserem Team, wie ist denn die Frage überhaupt aufgekommen?
Durch einen Mann, der nennt sich CGP Grey, ist ein irisch-amerikanischer YouTuber, hat auch unter dem Namen überall auf Social Media Kanäle. Ja, und der macht auch Erklärvideos zu allen möglichen Themen auf YouTube. Also hat einiges an Followern und bei einem Thema hat er jetzt aber auf Granit gebissen, die Farbe von Tennisbällen. Er hat sich offensichtlich mit seiner Frau richtig gestritten und deshalb eine Umfrage auf Twitter gestartet. Sind die jetzt grün? Gelb oder Möglichkeit C, was anderes.
Und was kam bei raus?
Ja, grün 52%, gelb 42% sagten das und was anderes immerhin auch 6%.
Das ist jetzt gar nicht so eindeutig da, ne? Das hat wahrscheinlich irgendwas mit Ansichtssache zu tun.
Ja, 877 Antworten unter seiner Twitter-Umfrage zeigen auch, viele versuchen sich mit Kompromissen oder Witzchen erstmal, ja, gelb-grün, nein, grün-gelb, Grello, Yin, Neon. Ja, sind gelb beängstigend, dass die Leute das noch nicht einmal googeln können, meint dann einer. Und auch bei uns fragen ja User völlig verständnislos, warum behaupten Menschen, die seien überhaupt grün? Mhm. Was ist da los?
Aber bei uns war die Mehrheit ja dafür, dass es gelb sind, dass diese Dinger gelb sind. Okay, einige sind sich da aber nicht so sicher und denken halt ein bisschen anders. Kann man denn überhaupt objektiv sagen, was ist?
Ja, viele nennen auch in diesem Thread da und in Twitter die Farbe Chartreuse oder optisch gelb, so nennen es die Hersteller, zum Beispiel Wilson, Penn, Dunlop. Der Weltranglistenerste Roger Federer, der wurde auch schon gefragt und der fragte dann auch total verwirrt zurück, die sind doch gelb, oder?
Ja, vielleicht war er auch einfach verwirrt, weil die Frage so gut war. Warum sind Farben nicht objektiv, wie wir erstmal glauben bei dieser trivialen Sache, irgendwas ist halt einfach rot oder gelb oder blau oder grün. Die Farbe von Tennisbällen hat einen Ehestreit ausgelöst, der dann auch noch im Internet in der Umfrage auf Twitter ausgetragen wurde. Das Ergebnis dort, 52% halten die Tennisbälle für grün und nur 42% für gelb. Was ist denn da los? Darüber habe ich heute mit André Karliczek gesprochen, einem Forscher, der sich auf Wahrnehmung von Farben spezialisiert hat. Ich wollte von ihm erstmal wissen, was er sieht. Gelbe oder grüne Tennisbälle?
Ja, also wenn Sie mich als Individuum fragen, würde ich sagen, es ist gelb natürlich. Allerdings kann ich verstehen, warum andere Menschen hier andere Empfindungen haben.
Also wie kann es denn sein, dass die Farbe von Tennisbällen so unklar ist? Weil objektiv würde jeder wahrscheinlich sagen, ist doch gelb.
Wenn die Menschen die Welt sehen, dann haben sie eigentlich keinen Grund, an der Objektivität dieser Wahrnehmungen zu zweifeln. Und zwar deshalb, weil sie ja für uns so passgenau funktionieren. Also sie ermöglichen uns ein sicheres Verhalten in unserer Umwelt. Also wir laufen zum Beispiel nicht vor Autos, weil wir das Rot einer Ampel erkennen können und entsprechend auf Grün warten. Mhm. Andererseits lassen wir uns Kirschen schmecken, weil wir Rot von Grün und damit gewissermaßen reife und unreife Früchte unterscheiden können. Und wir filtern also aus dem ungeheuren Strom der zeitgleich verfügbaren Umweltinformationen, die uns permanent auf uns einprasseln, ganz bestimmte Informationen heraus, und zwar solche, die sich im Verlauf unserer Entwicklungsgeschichte als besonders nützlich im Hinblick auf unser Überleben, also eben zum Beispiel Nahrungssuche oder Feinderkennung und so weiter, erwiesen haben.
Herr Karliczek, da sagen Sie, wir lernen eigentlich, dass es Farben sehen und das Farben wahrnehmen auf bestimmte Art und Weise. Aber das ist ja im Endeffekt eigentlich Licht. Und das Licht müsste doch eigentlich für jeden dann gleich ausschauen, oder nicht?
Also Licht ist das, was wir von diesem elektromagnetischen Spektrum sehen können als Menschen, dafür, wofür wir empfindlich sind. Aber dieses Licht selbst, also wir nehmen keine Farben von außen auf, also diese Sehpigmente in der Retina, die sind nicht rot, grün oder blau empfindlich, sondern die sind einfach nur reizbar. Und wenn die gereizt werden, entsteht ein neuroelektrisches Muster, was zum Gehirn weitergeleitet wird. Und dieses Muster ist eben einfach ein neuroelektrisches Muster, was im Gehirn erst interpretiert werden muss. Mhm. Und das ist zum Beispiel begründet dadurch, dass der Mensch das individuelle Farbsehen erst im Laufe seiner Entwicklungsgeschichte, im frühkindlichen Alter, erlernt. Und zwar im Umgang mit seiner ganz konkreten Farbumwelt. Deswegen ist es auch wichtig, kleinen Kindern verschiedenfarbige Sachen über das Körbchen zu hängen und sowas, dass die also lernen, mit ihrer Umwelt umzugehen und dann diese Reize, die kommen, besonders zu interpretieren.
Das heißt, welche Farbe die Dinge hat, empfindet jede Person so unterschiedlich, weil wir das eben im Laufe des Lebens gelernt haben. Können Sie mal extreme Beispiele bringen? Also, dass eine Farbe, die wir in Deutschland, sagen wir mal, als grün empfinden, aber im anderen Kulturkreis als völlig anders wahrgenommen wird?
Die Schwierigkeit, das wirklich genau zu sagen, liegt in der Messbarkeit solcher menschlichen Wahrnehmungen wie eben Farbwahrnehmung. Es gibt von Anthropologen aus den 1960er Jahren ein ganz bekanntes Buch. Die sind bei Naturvölkern unterwegs gewesen und hatten eine standardisierte Farbkarte, die im Prinzip so das Farbspektrum einmal komplett zeigt. Und die haben die gebeten, sozusagen Kreise zu machen für die Gruppen von Farben, die sie unterscheiden können. Und da hat sich zum einen gezeigt, dass die sehr unterschiedliche Grenzen ziehen, also zum Beispiel bei der Bewertung von was ist grün und was ist gelb, dass man so je nachdem, wo diese Völker gelebt haben, ganz unterschiedliche Farbgruppen zu einem Sammelbegriff, also Oberbegriff gelb ist ja sozusagen ein Sammelbegriff für ganz viele Empfindungen, die wir damit verbinden. Es fallen hunderte, tausende verschiedene Empfindungen drunter und das zeigt einfach, dass es eine kulturelle, eben auch geografisch bedingt durch die Umwelt geprägte Besonderheiten der Farbwahrnehmung gibt, etwas zu unterscheiden.
Jetzt erinnern wir uns vielleicht noch an dieses Beispiel vor 3 Jahren. Da ging ein Foto mit einem Kleid durch die Welt. Die einen sahen es blau, die anderen haben gesagt, na, ist aber doch so ein bisschen weiß. Eher für mich, was unterscheidet denn damals dieses Dressgate von dieser Debatte um die Tennisbälle jetzt?
Ja, diese Tennisball könnte man heute hinlegen und die Menschen würden trotzdem die Debatte über Gelb und Grün führen. Bei dem Kleid war es ja so, wenn man es nochmal ordentlich fotografiert hat, und es gab ja im Nachgang sehr viele Bilder von diesem Kleid im Internet, dann gab es diese Unterschiede in der Farbwahrnehmung auf plötzlicherweise nicht mehr. Also diese Differenz in der Farbwahrnehmung des konkreten Bildes des Dressgate ist dadurch entstanden, dass für unser Gehirn ein gewisses Deutungsdilemma da war. Das heißt also, so wie das Bild fotografiert war, war für uns nicht eindeutig abzuschätzen, wie ist die Beleuchtungssituation in dem Raum. Also das ist wichtig dafür, wie wir eine Farbe bewerten, denn wir haben ja auch im Laufe eines Tages unterschiedliche Beleuchtungssituationen. Wir haben also zur Mittagszeit mehr blaue Strahlen, weil die Sonne mehr senkrecht auf die Erde trifft, während wir so morgens und abends mehr so rotes Licht haben. Und trotzdem sind wir in der Lage, beispielsweise Farben immer in der gleichen Art und Weise zu bewerten. Also wir bewerten es relativ zum Lichtkontext, den wir sehen, wenn wir etwas uns in der Umwelt anschauen. Bei dem Kleid haben diese Informationen gefehlt und deswegen gab es sozusagen zwei verschieden gleichartige Deutungsmöglichkeiten. Und je nachdem, welche Deutungsmöglichkeit der Betrachter gesehen hat, hat er es entweder schwarz-blau gesehen oder eben weiß-gold. Mhm. Und das kann mit dem Tennisball hier nicht passieren, denn diesen Tennisball, den könnten wir jetzt in eine normierte Umgebungsbeleuchtung legen und die Debatte würde trotzdem über Gelb oder Grün weitergehen.
Der Forscher André Karliczek sagt, unser Gehirn lernt das Farbsehen erst im Laufe der Jahre, lernt die Farbwahrnehmung. Deswegen geht es auch an dieser Stelle unentschieden aus. Tennisbälle, die darf man gerne als grün oder als gelb wahrnehmen, je nachdem, was man bisher gelernt hat.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Ohrwürmer gibt's nicht nur in der Musik, sondern auch im echten Leben. Und da trumpfen die kleinen Insekten mit ihren Flügeln auf. Wenn die Ohrwürmer die aufhalten, sind sie 10-mal größer als im zusammengefalteten Zustand. Und sie rasten stabil ein, sodass es die Würmer kaum Muskelkraft kostet zu fliegen. Die Ohrwürmer brauchen so faltbare Origami-Flügel, weil sie nicht nur in der Luft unterwegs sind, sondern sich auch durch die Erde graben. Wissenschaftler aus der Schweiz und den USA haben die Ohrwurmflügel jetzt nachgebaut. Dafür haben sie sie erst am Computer simuliert und dann im 3D-Drucker ausgedruckt. Dabei zeigte sich, dass die Faltkanten das Besondere an den Flügeln sind. Die funktionieren nämlich auch als Gelenke. Die künstlich nachgebauten Flügel sind bisher erst Prototypen, könnten laut den Forschern aber in vielen Bereichen eingesetzt werden. Als Solarsegel in der Raumfahrt, für faltbare Elektronik, aber auch als clever gefaltete Landkarte oder als Zelt. An der Westküste von Australien sind etwa 150 Wale gestrandet. Wie die Zeitung The West Australian schreibt, sind fast alle der 5 bis 7 Meter langen Kurzflossengrindwale tot. Sie waren in der Nacht an den Sandstrand geschwommen. Helfer versuchen jetzt noch etwa 15 der tonnenschweren Tiere zurück ins Meer zu bekommen. Wegen der vielen Kadaver haben die Behörden an der Hamlin Bay südlich von Perth High-Alarm ausgelöst und den Strand zum Sperrgebiet erklärt. Einer Gruppe Delfine in Kanada erging es besser. Die Tiere waren in einer Bucht in Neufundland von Eis eingeschlossen worden. Anwohner brachen das Eis mit einem Bagger auf und die Delfine konnten wieder aufs Meer hinausschwimmen. Große kanadische TV-Sender und Zeitungen berichten gerade über das Thema. Bei der Herstellung von Olivenöl bleiben jedes Jahr zigtausend Tonnen Olivenkernmatsche übrig. In Spanien zum Beispiel wird die im Moment vor allem in Biogasanlagen weiterverwendet. Dabei ist ihr Brennwert gar nicht besonders gut. Wissenschaftler der Uni Madrid haben jetzt eine andere Idee. Sie sagen, dass sich die Olivenkernreste gut als Baumaterial eignen. Um Mörtel- oder Betonschichten zu dämmen und damit sie nicht zu schwer werden, muss anderes Material beigemischt werden, zum Beispiel Tonkugeln. Deren Herstellung kostet viel Energie. Sie ließen sich laut den Forschern aber auch durch Olivenkerne ersetzen und das fertige Material hätte ähnlich gute Eigenschaften. Bauteile würden dadurch leichter und wären besser gegen Schall, Kälte und Wärme gedämmt. Wie genau das funktionieren kann, haben die Wissenschaftler in Versuchen mit verschiedenen Materialmischungen ausprobiert. Ihr Ergebnis: wird der Olivenkernmatsch gebrannt, funktioniert er in Beton ziemlich gut.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dem Storch, dem geht's nicht ganz so gut. Er landet zwischenzeitlich in Osteuropa, da ist er auf dem Weg von Afrika und da findet er nichts zu essen, weil es so bibberkalt ist und alles gefroren ist auf den Feldern. Da kann er nichts picken und folgedem fehlt ihm auch der Treibstoff. Helfen, mitnehmen, so ein Storch mit nach Hause. Ja, das passiert in Bulgarien und auch im Nachbarland in Rumänien. Da nehmen immer mehr Leute den Storch mit nach Hause. Sprechen wir drüber, denn Pascal Fischer aus unserem Team hat sich's genauer angeschaut für uns. Das läuft dann wirklich so ab, wie man sich's wünscht, ja? Ein ganzes Dorf packt an?
Jo, und zwar in Dulovo im Nordosten von Rumänien. Wie jetzt bekannt wurde, ging das schon Anfang der Woche los. Safet Halil, ein 53-jähriger Straßenarbeiter, ja, der hat da 5 Störche mit zugefrorenen Flügeln gefunden und die hat er dann heim ins Warme genommen. Der kauft ihnen jetzt Fisch und auf Z.de, gibt es sogar Fotos, da hocken und starken die dann auf Halils.
Da hast du mir eins gezeigt, da steht er mit einem erhobenen Zeigefinger vor den Störchen, also da muss er auch mal kurz schimpfen oder wie?
Ja, ein, zweimal haben die ihn wohl doch dann in den Arm gezwickt, das hat er zugegeben, aber er will sie trotzdem noch ein paar Tage behalten. Es ist ja kalt draußen.
Und das ganze Dorf macht da mit, ja?
Ja, 40 Störche sind gerettet, das wird alles fleißig auf den Social Media Kanälen
berichtet. Ein Storch mit nach Hause nehmen, ist das denn völlig okay?
Die bulgarische Tierschutzorganisation Green Balkans sagt zumindest, das ist ungewöhnlich. Das sollte man wirklich nur im absoluten Notfall tun. Kai Michael Thomsen, der ist Storchexperte des Naturschutzbundes Deutschland und übrigens auch an der Storchenkolonie im norddeutschen Bergen-Husen, der überwacht auch Störche dort in der Region, also da unten, die mit Peilsendern ausgestattet sind. Und der sagt, die wissen sich eigentlich schon selbst zu helfen.
Auch ein Teil unserer Störche ist in der Region und die sind dann tatsächlich umgekehrt und in Gefilde geflogen, wo sie dann Futter finden konnten.
Ja, wenn es natürlich so kalt ist, dass sie ihre Flügel nicht mehr bewegen können, dann sollte die Mann die natürlich schon aufpäppeln.
Aber warum sind die denn in dem Fall da in Bulgarien, Rumänien nicht weggeflogen?
Ja, das kann einfach sein, da herrscht schlechtes Wetter, dass die schon vorher durch Eisregen geflogen sind. Und dann müssen sie ja mit den Flügeln schlagen, das laugt die aus, weil Störche eigentlich eher segeln und gleiten möchten.
Und dann wärmt man die schön zu Hause, gehen da 5 Störche in ein Schlafzimmer rein?
Ja, im Prinzip schon. Die sind ja auch im Vogelzug sehr gesellig und die hocken ja auch beim Pausemachen auf Bäumen zu mehreren und Fischen dann auch zu mehreren, das geht.
Wie sieht's aus mit der Nahrung? Muss man die tatsächlich füttern, die Störche?
Ja, nicht unbedingt, meint zumindest Kai Michael Thomsen.
Also normalerweise können die Störche einige Tage hungern, also auch solche Schneelagen überstehen. Wenn die Menschen die Störche füttern, sollten sie dann eben Mäuse oder Eintagsküken oder Fisch und so weiter füttern. Aber ich glaube schon, dass die Leute das da wissen.
Eintagsküken, nochmal dieses Wort, das du gerade gehört hast, ist das, was du denkst, also ein Tag alte Küken.
Das ist nur die Frage, wo man die herbekommt, natürlich ja, auf die Schnelle. Ne?
Neckische Alternative zum Kükenschreddern vielleicht, zum Storchenretten. Ja.
Also zumindest sinnvoll, muss man da mal sagen. Wenn es jetzt öfter noch so spät kalt wird, was wir jetzt ja gerade erleben, können die Störche das denn dann irgendwann mal lernen, dass es so kalt ist?
Ja, jetzt nicht so als der einzelne Storch, aber als Art natürlich schon. Innerhalb von ein paar Jahrzehnten geht das dann. Das hat mir Kai Michael Thomsen erklärt. Das siehst du ja auch daran, dass die Störche mittlerweile in Spanien überwintern und eben nicht mehr in Afrika. Das haben die sozusagen gelernt. Und spät kalt war es eigentlich gar nicht unbedingt für Störche. Die kommen eigentlich auch erst im April. Also die, die jetzt da in Rumänien und Bulgarien frieren, die sind eigentlich für Störche früh dran.
Menschen machen ihre Wohnungen zu Storchhotels in Bulgarien wegen der Kälte, damit die Zugvögel auf ihrer Reise nicht erfrieren und verhungern. Das hat uns Pascal Fischer gerade beigebracht.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.